Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat keine Bedenken, also werden die Impfungen gegen Corona wohl tatsächlich bald beginnen. Berlin ist allem Anschein nach gut vorbereitet. Das erste von 6 Impfzentren nimmt am 27. Dezember den Betrieb auf, in der Arena in Treptow. Unser Reporter Hendrik Schröder hat sich dort umgesehen und auch der Bundespräsident war da.
20 weiße Würfel sind in die Arena hineingebaut mit insgesamt 80 Impfkabinen. Es gibt eine Art Parcours, durch den man durchgeschleust wird, getrennte Bereiche für die Mitarbeiter, digitale Wartenummern. Der Plan ist, dass man genau 57 Minuten braucht von der Ankunft, bis man geimpft ist und dann wieder gehen darf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte bei der Begehung vor allem die Effizienz des Impfzentrums.
War beeindruckt von der Transparenz, mit der die Besucher hier durch das Impfzentrum geführt werden, hervorragend organisiert. Und ich denke, das, was im Vorfeld zu machen war, vorzubereiten war, ist tatsächlich hier geschehen.
Als allererstes werden aber mobile Teams ausrücken, um zunächst die Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen zu impfen, direkt vor Ort. Wie viele Chargen Impfstoff wann genau in Berlin zur Verfügung stehen, ist im Moment noch unklar. Tatsache ist, dass es jetzt in ein paar Tagen noch eher wenige sein werden. Berlin werde immer 4,5% aller bundesweit zur Verfügung stehenden Impfstoffe bekommen, sagt Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche.
Wir haben die aktuelle Information, dass 300.000 als erste Lieferung ankommen wird. 300.000 umgerechnet bedeutet für Berlin 13.500. Wenn es mehr werden, wird es mehr. Aber das ist die aktuelle Zahl, die ich habe. Aber ich bin sehr vorsichtig mit Zahlen.
Anfang des kommenden Jahres stehen jedoch deutlich mehr Impfdosen für Berlin in Aussicht. Von um die 700.000 ist die Rede. Einen Termin für die Impfung bekommt man automatisch per Brief nach Hause. Welche Gruppen in welcher Reihenfolge drankommen, entscheidet dabei nicht das Land Berlin, sondern der Bund. Nochmal Gesundheitssenatorin Kaleitsche.
Die Priorität ist ja auch vorgegeben durch die Impfverordnung. Start bei den Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, die Pflegekräfte, natürlich die Beschäftigten, die über 80-Jährigen, das ist die Priorität und wir werden je nach Ankunft der Impfdosen genau diese Gruppen dann auch durchimpfen.
Sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, soll man sich übrigens auch ganz normal beim Hausarzt impfen lassen können.
Inforadio-Reporter Hendrik Schröder war das aus dem Impfzentrum in der Arena in Treptow. Auch in Cottbus sollen die Impfungen noch in diesem Jahr beginnen. Am Karl-Thiem-Klinikum sind ab 29. Dezember zunächst die Beschäftigten dran. Dafür sind in der Kantine 5 sogenannte Impfstraßen eingerichtet worden. 200 Menschen pro Tag sollen dort immunisiert werden, sagt Tim Flassbeck, Chefarzt der zentralen Notaufnahme.
Es geht darum, natürlich diese gigantische Logistik, die dahinter steckt, auf viele Schultern zu verteilen. Und für uns ist es wichtig, dass Pflegekräfte, Ärztinnen, Ärzte, Mitarbeiter des Hauses so barrierefrei wie möglich geimpft werden können, also so im laufenden Betrieb, um natürlich auch die Bereitschaft zu erhöhen. Wir gehen davon aus, dass wir dann eben auch deutlich schneller mehr Leute geimpft bekommen.
Im Moment wird gerade abgefragt, wer sich impfen lassen will, denn das ist auch für Klinikum-Mitarbeiter freiwillig. Flassbeck rechnet mit der Hälfte der Belegschaft, das wären dann rund 1200. Eine Kategorisierung, also diejenigen, die besonders gefährdet sind, auf der Intensiv- oder Corona-Station arbeiten, kommen zuerst dran, sei politisch ausdrücklich nicht gewollt. Er habe die Zusage, dass genügend Impfstoff der Firma BioNTech für das CTK da sein wird. Daran muss er sich halten.
Das Problem mit Impfstoffherstellung, Verteilung, das ist ja ein bundesweites Problem. Da ist auch nicht alles optimal gelaufen. Es gibt nicht ausreichend Impfstoff für alle Exponierten, für alle Risikogruppen. Also wir versuchen hier zu verarbeiten, was wir in die Hände bekommen.
Zusätzliches Problem, der Impfstoff muss innerhalb von 5 Tagen verarbeitet werden, kann aber nur in bestimmten Chargen bestellt werden. Das erschwere die Planung enorm. Wichtig sei, dass es jetzt losgeht.
Ein ganz wesentlicher erster Schritt. Natürlich ist ein Impfstoff für uns ein ganz wesentlicher Ausweg, um handlungsfähig zu bleiben. Ja. Wir brauchen ein bisschen Licht am Tunnelende, weil nur Hiobsbotschaften fühlt sich auf Dauer ziemlich grausam an.
Sagt Tim Flassbeck, Chefarzt im Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus. Der Beitrag war von Iris Wussmann. Vor allem im Süden Brandenburgs ist die Corona-Situation besonders angespannt. Viele Krankenhäuser sind ausgelastet. Darauf hat Ministerpräsident Dietmar Woidke bei seinem traditionellen Auftritt vor der Landespressekonferenz hingewiesen. Und er hat den Nachbarn in Berlin dafür gedankt, dass Brandenburger Patienten zur Behandlung aufgenommen werden. Das Thema Corona zog sich dann auch durch den ganzen Rück- und Ausblick kurz vor den Feiertagen, wie unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow berichtet.
Dieses Jahr 2020 fordert auch in seinen letzten 10 Tagen viel von den Brandenburgern, sagt SPD-Regierungschef Dietmar Woidke in der Landespressekonferenz.
Wir brauchen Geduld. Ich rechne nicht damit, dass am 5. Januar der größte Teil der Maßnahmen aufgehoben werden kann. Wir haben hier in Gegnern, der ist nicht berechenbar.
Dietmar Woidke rechtfertigt die vor Tagen vom Landtag beschlossenen Kredite über ungefähr 2,8 Milliarden Euro. So würden unter anderem die von Unternehmern als reichlich spät kommenden Hilfsprogramme mitfinanziert und ein Abschmieren der Wirtschaft verhindert. Trotz aller Schwierigkeiten habe sich Brandenburgs Wirtschaft gut entwickelt, so Woidke. Weil tausende Windräder sauberen Strom produzieren, investierten Tesla in Grünheide und BASF in Schwarzheide.
Wir können momentan zeigen, dass Klimaschutz mit dem Aufbau von Arbeitsplätzen verbunden werden kann, Gewinnerregion der 20er Jahre zu werden. Brandenburg hat alles, was es dazu braucht, den Rohstoff der Zukunft und natürlich auch viele fleißige Menschen.
Woidke, der selbst eine Covid-19-Erkrankung überwunden hat, bittet alle abermals Weihnachten und zum Jahreswechsel Abstands- und Hygiene und sowieso die Eindämmungsregeln einzuhalten. Und er begründet, dass nur Kinder von Eltern mit systemrelevanten Jobs, wie in der Pflegebranche, der Polizei und so weiter, mit einer Notbetreuung ab 4. Januar in Kita und Schule rechnen können.
Eine Notbetreuung ist auch dann keine Notbetreuung mehr, wenn 80% der Kinder wieder in der Schule sind. Deswegen muss es hier auch Grenzen geben. Dafür bitte ich um Verständnis. Trotz allem wollen wir natürlich versuchen, möglichst schnell wieder die Schulen wieder im vollen Umfang laufen zu lassen. Das wäre mein erstes Ziel.
Voraussetzung dafür sind sinkende Infektionszahlen in Brandenburg durch rücksichtsvolles Verhalten.
Die Pressekonferenz des brandenburgischen Regierungschefs am Jahresende, zusammengefasst von Thorsten Südow. Wir wissen, dass der Flugverkehr von Großbritannien nach Deutschland inzwischen eingestellt ist wegen einer Corona-Mutation, die deutlich ansteckender sein soll als die bisherige Variante. Kurz vor der Entscheidung flogen aber noch Passagiere aus Großbritannien los und steckten dann erstmal am Flughafen BER in Schönefeld fest. Mehr als 70 Reisende mussten getestet werden. Inzwischen ist klar, alle sind negativ und durften weiterreisen. RBB-Reporterin Juliane Korwolik hat mit einer Betroffenen gesprochen.
Die Erleichterung ist groß, endlich gehen zu können. Aber auch mit viel Ärger über die langwierigen Abläufe verlässt Veronika Matulewicz das Terminal 1. Über 17 Stunden hat die gebürtige Polin an einem Gate im Ankunftsbereich verbracht, zusammen mit vielen anderen Passagieren, darunter auch einige Kinder. Mehr als die Hälfte von ihnen waren ebenfalls polnische Staatsbürger. Die Bundespolizei fing die Passagiere aus 4 Flügen aus London, Manchester und Bristol am Bus ab und brachte sie in den abgesperrten Bereich. Feldbetten kamen spät, auch die Versorgung mit Essen und Getränken ließ auf sich warten, erzählt Veronika Matulewicz.
Sie haben uns bis 2 Uhr nachts nichts zu trinken und bis 7 Uhr morgens nichts zu essen gegeben. Bis in die Nacht haben wir auf dem Boden warten müssen, dann kamen Betten, aber ohne Decken, das war kalt. Die Leute haben überhaupt keinen Abstand gehalten und niemand wusste irgendetwas.
Den Sprecher des Flughafens BER, Hannes Stefan Hönemann, hat die Klagen der Passagiere zunächst wohl nicht erreicht. Er sagt, der Ablauf war reibungslos.
Von Chaos kann man da nicht sprechen. Also denken Sie daran, dass es ja jeweils Quarantäneverordnungen und Reisewarnungen und so, die gab es ja vorher schon. Das sind Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen werden. Die sind da abgeschirmt. Wir versorgen sie mit Essen und Trinken. Über Nacht haben alle Feldbetten bekommen. Das ist ein so großer Bereich, dass es da gar keine Schwierigkeiten gibt.
Fluggast Veronika Matulewicz hat die Situation anders erlebt. Als sie in London Stansted eincheckte, sei ein negativer Corona-Test nicht nötig gewesen. Die Regelung sei während ihres Fluges in Kraft getreten. Am Flughafen Berlin-Brandenburg angekommen, war der negative Test zur Pflicht für die Einreise geworden. Diejenigen Passagiere, die keinen nachweisen konnten oder eine deutsche Staatsangehörigkeit oder Meldeadresse hatten, mussten im Flughafen bleiben. 3 von ihnen traten freiwillig den Rückflug nach England an. 74 Passagiere warteten ab dann auf Informationen, erzählt Veronika Matulewicz.
Das Schlimmste war, dass wir keine Informationen hatten. Die Polizei, die Regierung hat uns 0 Informationen gegeben. Ich bin froh, dass ich endlich raus bin und Weihnachten mit meiner Familie verbringen kann. Aber ich bin auch echt sauer, weil das hätte nicht passieren dürfen.
Insgesamt eine äußerst langwierige und anstrengende Anreise für das Weihnachtsfest mit der Familie.
Kann man nur wünschen, dass dann wenigstens Weihnachten besonders schön wird. Juliane Korwolik war das vom Flughafen BER. Viele gehen inzwischen sehr bewusst mit ihren Lebensmitteln um, kaufen regional, bio und mit möglichst wenig Verpackung, aber trotzdem werden in Deutschland immer noch viel zu viele Lebensmittel weggeworfen. Deshalb engagieren sich Menschen in Organisationen wie Foodsharing, um Lebensmittel, wie sie sagen, zu retten, also an all die abzugeben, die sie wollen. Hauptsache, die Lebensmittel werden noch genutzt. Das ist in großen Metropolen natürlich einfacher, deshalb ist Foodsharing in Brandenburg noch nicht sehr weit verbreitet. Eberswalde ist aber einer der wenigen Vorreiter. RBB-Reporter Fred Pilarski hat dort mit Lebensmittelretterinnen gesprochen.
Ich habe euch schon mal ein bisschen was zusammengepackt, es kommt aber noch was aus dem Kühlschrank.
Regelmäßig kommen junge Leute in den Laden Krumme Gurke und fragen die Inhaberin Leona Erler nach Lebensmitteln, die das Ablaufdatum erreicht haben oder nicht mehr schön genug sind.
Ich versuche einen Teil davon selber zu verwerten, kann das aber auch nicht immer schaffen. Also so ein Kilo Hanfmehl, was soll ich damit denn? Es ist besser, wenn Leute sich darum kümmern, ich möchte halt möglichst wenig wegschmeißen.
Foodsafer, Essensretter nennen sie sich. Lara Mayran ist eine von ihnen.
Grundsätzlich ist immer der Foodsafer, der eben die Lebensmittel abgeholt hat, auch dafür verantwortlich. Das heißt, man hat die Lebensmittel und muss dafür sorgen, dass sie irgendwie von Menschen gegessen werden.
Seit 2017 engagiert sich die Psychologin Lara Mayran für die Organisation Foodsharing, das faire Teilen von Lebensmitteln, die sonst weggeschmissen würden. 13 Lebensmittelhändler konnte sie mit ihrem Team für die Idee gewinnen, unter anderem Thorsten Pelikan, der einen Biomarkt führt.
Betriebswirtschaftlich ist es nicht, vielleicht nicht sinnvoll, aber man kann nicht alles im Leben betriebswirtschaftlich denken. Nee, wir haben andere Aufgabe, wir müssen da was für die Umwelt tun, das finde ich wichtig.
Was von den Lebensmittelrettern eingesammelt wurde, kommt in einen Kühlschrank im Haus 2 der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Lara Mayran.
Ich habe jetzt noch genug zu Hause und ich fahre jetzt auch bald zu meinen Eltern. Also kommt es hier rein, damit sich jemand nehmen kann, der es gebrauchen kann.
In der Regel bleibt der Kühlschrank nicht sehr lange voll, auch wenn er Corona-bedingt derzeit nur für Menschen erreichbar ist, die einen Ausweis der Hochschule haben.
Lebensmittel retten in Brandenburg. Fred Pilarski hat sich angesehen, wie das geht. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und auf der App.
Inforadio Podcast.